Bam, bam, bam,
herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Willkommen beim Gründerinnen-Talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH und spreche heute mit Lukas Söllner, einem der Gründer von Wiki. Wiki entwickelt eine App, die die alte Finanzwelt aus Fundamentaldaten, Unternehmensinformationen und News von Aktien und ETFs so aufbereitet, dass die junge Generation diese in kurzer Zeit verstehen kann. Moin Lukas, schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Einen wunderschönen guten Tag, Friedrich. Das freut mich auch.
Bevor wir über Wiki sprechen, stell dich und deine Co-Founder unseren Zuhörerinnen doch mal vor.
Gestartet sind wir Anfang 2021, so ein bisschen aus dem Lockdown heraus. Ich habe gemeinsam mit meinen beiden Kommilitonen, Alex Priels und Maurice Moosmann, damals die Fair Capital GbR ins Leben gerufen. Das ist schon ein bisschen was her mittlerweile und wir haben alle drei gemeinsam BWL in der WWU studiert. Das heißt, wir sind eigentlich ein relativ monotones Gründerteam, sind aber ja auf der anderen Seite auch irgendwie im Fintech-Bereich tätig und da ließe sich das dann doch ein bisschen besser verargumentieren, als es vielleicht in anderen Branchen der Fall ist. Den Alex kenne ich tatsächlich auch schon seit 12 Jahren, also waren schon zusammen auf der Schule, beste Freunde, viel erlebt, viel gesehen und da war natürlich schon eine Vertrauensbasis aus alten Zeiten da und mit Mo habe ich damals angefangen und ja, zu dem ganzen Thema gekommen sind wir, da Alex und ich während des Abiturs einen Projektkurs hatten, der von der Boston Consulting Group damals irgendwie angeboten worden ist, der über ein Jahr lang ging und Business at School hieß und die damals angeboten hatten, irgendwie sehr jung die eigene Gründer-Experience schon in der Abiturvorbereitung machen zu können. Und da ging es dann darum, erstmal ein Großunternehmen zu analysieren, dann ein lokales und in der letzten Phase, ich glaube, über 5 oder 6 Monate dann selber ein Startup aufzubauen. Und da hatten wir super viel Spaß früher und haben da richtig viel Power reingesteckt und haben damals den Schulentscheid auch für uns entscheiden können und den Regionalentscheid dann auch den zweiten Platz geholt. Dann hat sich das natürlich irgendwie verlaufen, aber da war so ein bisschen das Gründerfeuer schon mal erweckt. Und während des BWL-Studiums dann haben wir alle in verschiedene Bereiche irgendwie mal reingeschaut und dann haben Alex und ich auch so ein kleines Hobby nebenbei gehabt. Ich würde jetzt sagen, das war jetzt kein wirkliches Venture, aber wir haben kleine Party, WG-Partys etc. mit Licht, Musik und DJs und anderen Sachen versorgt und so irgendwie den einen oder anderen Euro nebenbei verdient. Das war dann mit dem Start von Corona natürlich schnell wieder vorbei und dann war das nächste kleine Baby verloren. Und als wir uns dann super viel während der Lockdowns mit dem Thema Kapitalmärkten etc. beschäftigt haben, sind uns irgendwie sukzessive immer mehr Painpoints gemeinsam aufgefallen und es war gar nicht mal so einfach, da reinzustarten, trotz des Backgrounds mit dem Studium. Wir haben dann alle möglichen Programme, Tools, Webseiten, Börsenbriefe, was weiß ich, einfach mal ausprobiert, uns angeschaut, okay, was kann das öffentlich zur Verfügung stehende Angebot zu Informationen von Aktien, ETFs und so denn eigentlich wirklich so bringen, um eine Strategie aufzubauen, die man vor allen Dingen versteht und wo man hintersteht. Und als wir uns da monatelang mit beschäftigt hatten, haben wir irgendwann angefangen, selber Konzepte zu schreiben, wie wir uns das gerne vorstellen könnten, haben aber überhaupt nicht daran gedacht, zu gründen oder irgendwie das weiter zu verfolgen. Bis dann die Clubhouse-App gelauncht ist, wo man ja nur per Invite damals reinkommt. Kann sich vielleicht auch noch dran erinnern. Das Corona-Phänomen, genau. Und da hatte mich dann mein alter Chef, den ich damals kennengelernt hatte, in Düsseldorf über PwC, der da im Innovationsmanagement tätig war und Startups gescreent hat und gescoutet hat, hat mich dann lustigerweise zu diesem Phänomen eingeladen und dann waren wir auf einmal in einem Raum und nach 5 Minuten Smalltalk habe ich dann einfach mal die Chance genutzt und ihm einfach mal gepitcht oder vorgestellt quasi, was wir da für ein neues Hirngespinst haben. Und dann ging das alles relativ schnell. Er hatte war total interessiert und hatte Bock, irgendwie uns mal so einen kleinen Schubser zu geben und hat dann auch das Mentoring übernommen. Und ist der Stein irgendwie ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Dann 2 Wochen später saßen wir schon in unserer alten WG. Ich habe mit Alex zusammen gewohnt, zu dritt und dann auch ziemlich schnell zu fünft und haben angefangen rumzubasteln. Wir haben parallel natürlich noch im Homeoffice irgendwie weiter studiert auch und haben dann immer von 19 Uhr bis 23, 24 Stunden Uhr rumgebastelt. Die ersten 2-3 Monate relativ ohne einen wirklichen Kompass irgendwie und haben einfach mal ausprobiert, hatten wie gesagt das Mentoring. Ja, und dann, lieber Friedrich, haben sich unsere Wege auch schon gekreuzt im März letzten Jahres. Und das war so der erste Touchpoint in dieses wirkliche Startup-Ökosystem der Pre-Incubator damals. Mhm. Ich weiß noch, wir waren total nervös und wussten überhaupt nicht jetzt, was Sache ist, als wir das erste Meeting mit Christian und dir damals hatten und dann gepitcht haben und überhaupt nicht wussten, okay, wie läuft das? Wir kannten natürlich die Serie Bad Banks und wussten, okay, Inkubator klingt super cool und alles, aber unser Startup-Knowledge war auch auf jeden Fall noch super beschränkt. Und das war erstmal, sag ich jetzt mal, so die Geschichte, wie das Ei geschlüpft ist. Und danach ging die Reise, ja, ich würde mal sagen, gemeinsam weiter. Dann seitdem hast du uns ja auch aktiv begleitet. Und ja, über viele verschiedene Stationen sind wir dann vom Pre-Incubator, in dem wir ja auch, würde ich mal sagen, glaube ich, insgesamt 5 Monate oder so drin waren.
Passen, ja.
Ja, ungefähr. Und wo ihr euch ja Woche für Woche die Zeit genommen habt und wir erstmal da gelernt haben, okay, wie baut man denn überhaupt Lean? Was bedeutet Lean? Was bedeutet denn überhaupt zurückgelehnt, so ein Startup oder so ein Venture, so eine Idee aufzubauen? Und das war auch erstmal eine ganz neue Perspektive für uns alle, weil wir diese Sicht eigentlich überhaupt nicht hatten. Wir waren uns super sicher, okay, uns geht so, und das geht 100% vielen anderen Menschen auch so, dass man mal eine Plattform braucht, wo man zu jedem Wertpapier und allen Sachen so viele Informationen aggregiert findet, wie es nur geht. Mhm. Und das war auch, glaube ich, mit eins unserer größten Fehler, die wir gemacht haben auf unserer Journey, oder auch mit das größte Learning irgendwie, dass wir zu früh angefangen haben, uns darauf zu konzentrieren, weil wir uns zu sicher waren. Und wir hatten noch keinen wirklichen Problem-Solution-Fit. Wir haben zwar dann Interviews geführt und sowohl quantitativ als auch qualitativ relativ viel gemacht. Und wir wussten auch, okay, die Pain-Points sind da, das Problem ist da, aber unsere Solution hat einfach überhaupt nicht darauf gepasst, weil wir halt den Approach verfolgt haben, den Leuten die volle Dröhnung zu geben, aber vor allen Dingen die Zielgruppen, die wir irgendwie tangieren wollen, sprich die jungen Menschen, die haben überhaupt nicht die Aufmerksamkeitsspanne und die wollen überhaupt nicht irgendwie sich eine Stunde lang irgendwo durchfressen, sondern das relativ komprimiert und schön visualisiert alles zur Verfügung haben. Und da haben wir aber nicht wirklich drauf gehört oder eigentlich das ein bisschen vielleicht ignoriert, was dann auch einen, ja, ich würde sagen, schon relativ teuren Preis hatte. Und zwar dann, bevor wir in den Incubator gekommen sind. Im letzten Sommer sind wir ins Hive eingezogen. Das ist ein Community Space aus Münster, der von der Software Company Zweitag finanziert wird und der auch Startups in Münster die Chance gibt, eben von dieser Early Stage Phase den nächsten Schritt zu machen. Eine Schmiede, ein Büro, in der die Flaschenpost gegründet und entstanden ist. Startups wie Lemon Markets, Sentinels und viele weitere. Und da haben wir dann auch schnell ein deutlich härteres Sparring von erfahreneren Gründern und Gründerinnen bekommen und gemerkt, okay, wir müssen vielleicht mal umdenken. Und so kam der Pivot zu Wiki. Und dann ging es weiter mit dem Inkubator. Das war für uns waren schwierige 3-4 Wochen, definitiv, weil du an einem Punkt bist, wo du erstmal überlegen musst, okay, du weißt, welchen Ansatz du jetzt fahren musst, aber die Frage des Wie, wie soll das Ganze aussehen, wie wollen wir das machen, war relativ schwierig und wir waren da so ein bisschen in der Schwebe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt parallel auch meine Bachelorarbeit geschrieben, die sich auch damit beschäftigt hatte, wo liegen diese Informationsasymmetrien zwischen institutionellen Anlegern, was haben Investmentbanken zur Verfügung stehen an Daten, an Informationen und was ist das öffentliche Angebot und hatte da irgendwie auch meine Erkenntnisse und dann hatten wir ziemlich viel Glück und das war auch super inspirierend für uns, dass wir uns bei der Gründerpreis-Experience angemeldet hatten, die war in Berlin. Da haben die Gewinnerteams von Startup-Teams und auch Business at School gegeneinander gepitcht und die haben die Möglichkeit bekommen, ich glaube 6 oder 7 Startups zu supporten und die haben eine Woche lang quasi einen Case bekommen, ein spezifisches Projekt und haben da wirklich validiert und alles auseinandergenommen und danach in Berlin bei Bertelsmann ihre Ergebnisse vorgestellt. Und unser Team hat auch nochmal über 2.500 Umfragen gemacht und wir haben uns halt genau mit denen zusammen darauf fokussiert. Das hat total Spaß gemacht, es war mega inspirierend mit diesen jungen, wahnsinnig smarten Menschen, die 16, 17, 18 waren, zusammenzuarbeiten. Und das war auf jeden Fall auch ein gutes und sehr wichtiges Stützrad in so einer schwierigen Phase und Situation. Und so ist dann sukzessive über die nächsten 2, 3 Monate Wiki entstanden. Und dann haben wir auch schon Ende Oktober, Anfang November, als wir dann wirklich alles klar hatten, alle die Ergebnisse standen, angefangen mit der Entwicklung. Die jetzt mit der Beta-Entwicklung, die jetzt seit 2 Monaten soweit abgeschlossen ist und sich in der vollen Testphase befindet. Und jetzt sind wir an dem Punkt gerade, um da jetzt mal die letzten Monate der Entwicklung und des Inkubator-Programmes, wo wir ja vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen können, irgendwie was wir da alles noch so für Schleifchen gedreht haben und lernen konnten, eben zu schauen, okay, wie kriegen wir den Product Market Fit jetzt im nächsten Schritt gut hin, dass man das Ding halt auch anständig skalieren kann, in Kombination natürlich auch mit einer Finanzierungsrunde, die jetzt auch gerade die allerletzten Züge annimmt, wo wir die letzten Monate viel Fleiß und Zeit reingesteckt haben, was auch wieder ein neues Kapitel war mit vielen Erkenntnissen und Learnings. Genau, und das ist das eigentlich, wo wir jetzt gerade so stehen.
Sehr, sehr spannend. Erstmal vielen Dank an der Stelle. Du hast einmal einen Komplettabriss gegeben, was jetzt in den letzten, ja, ich würde nicht nur sagen Monaten, sondern Jahren jetzt ja eigentlich insgesamt passiert ist. Ich würde jetzt auf ein paar Punkte, die du gerade angesprochen hast, nochmal ein bisschen nachhaken. Und zwar insbesondere, ihr seid 3 BWLer. Ihr seid, wer kümmert sich bei euch denn um die technische Entwicklung?
Super gute Frage. Da haben wir auch Schwein gehabt auf jeden Fall. Natürlich ist das altbekannte Problem einer Tech- oder Software-Company, vor allen Dingen, wenn man die nicht direkt im ursprünglichen Founder-Team hat, irgendwie diese Tech-Seite mit reinzubekommen. Wir haben in einem See geschwommen und wussten nicht, in welche Richtung und wussten nicht irgendwie, wo das nächste Ufer ist. So hat sich das angefühlt, auf jeden Fall einen CTO zu finden, der zu uns passt. Durch viele glückliche Zufälle haben wir dann aber einen gefunden, der nicht nur super qualifiziert ist, den richtigen Tech-Stack mitgebracht hat, sondern auch von der Persönlichkeit super gepasst hat und auch noch ein Aktienfreak war. Also es war eigentlich alles perfekt, bis auf den Fakt, dass er halt in Australien gelebt hat und wir mit einer 10-stündigen Zeitverschiebung klarkommen mussten. Und Jai, das ist sein Name, ist dann auch Anfang dieses Jahres nach 7, 8 Monaten intensivster Zusammenarbeit von Australien nach Münster gezogen. Er hat in den USA gelebt und da auch studiert, war dann 5 Jahre in Australien und ist jetzt mal eben von Melbourne nach Münster, war noch nie in Europa vorher. Das war ein krasser Step, auf jeden Fall. Und das ist quasi die technologische Komponente. Und bei uns im Founders-Team selber, wenn man mal drauf schaut, Alex als bestes Beispiel zum Beispiel, hat auch das BWL-Studium irgendwie durchgekaut und ist jetzt mittlerweile als CPO in der Rolle, die er hat, irgendwie das ganze Product-Management und das ganze Product-Team zu leiten. Und irgendwie da seine Tätigkeit auszuüben, hat total seine Stärken in Design und Kreativität gefunden, in darin Userflows irgendwie zu optimieren, sei es die Schriftart oder alle möglichen neuen Elemente, die irgendwie reinkommen sollen, mit Menschen zu sprechen und hat quasi sich komplett in diese Richtung entwickelt und weitergebildet über 12 Monate jetzt und hat ein komplett neues Skillset bekommen, wo ich wenige kenne, die vor allen Dingen in der Stage da irgendwie, keine Ahnung, so geile Sachen machen, wie er das jetzt mittlerweile drauf hat. Da bin ich auch total begeistert und stolz drauf.
Sehr cool. Und Maurice kümmert sich um in welchen Aufgabenbereich?
Maurice ist quasi unser Double CFO, wo wir so schön sagen. Es ist ja zu Recht auch irgendwie ein bisschen zu belächeln, vielleicht wenn man sagt, in dieser frühphasigen Zeit, vor allen Dingen jetzt auch noch vor einer Finanzierungsrunde, zu sagen, okay, wir haben CFO, also was soll denn den ganzen Tag machen?
Ja.
Mittlerweile fallen bei uns natürlich schon auch viele Sachen an, wo ein bisschen jongliert werden muss und wo geschaut werden muss. Wir sind jetzt insgesamt 10 Leute. Aber das Gute ist ja, dass wir uns irgendwie mit einem Produkt beschäftigen, was irgendwie aus einem Zahlenwerk besteht oder was irgendwie versucht, ein Zahlenwerk zu jedem Unternehmen deutlich einfacher darzustellen. Und da kann man ja unendlich viel Power reinstecken. Maurice macht quasi alles, was mit Zahlen zu tun hat. Sowohl im Product als auch irgendwie in der Company intern selber. Und das ist eigentlich sein Job, ja.
Du hast vorhin, das fand ich nochmal sehr spannend, ein bisschen erzählt, wie ihr die letzten Entwicklungszyklen quasi vorangetrieben habt von eurer Beta-Version. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie so die Traction ist? Also mit wie viele Personen habt ihr jetzt gerade auf eurer Beta? Wie viele haben sich vielleicht angemeldet vorab schon? Wie geht ihr dort quasi vor, um gutes Feedback auch einzuholen?
Auf jeden Fall. Die Mittel sind natürlich begrenzt, vor allen Dingen auch, was es angeht, irgendwie an Growth Capital. Also wir haben natürlich irgendwie jetzt mal aus einem Gründerstipendium NRW etc. die Möglichkeit gehabt, einige 100 Euro für Social Media Ads zu nehmen oder auch Offline-Marketing-Aktionen zu machen. Einfach nur, weil wir mal einen Fühler dafür bekommen wollten, okay, was funktioniert, wie gut, wie hoch sind die Customer Acquisition Costs bei auf TikTok, auf Instagram oder wenn du dich vor die ASE-Mensa stellst mit 2 Kästen Mate, blöd gesagt, und den Leuten deine App ein bisschen vorstellst und Banner irgendwo hinhängst oder sonst was. Da haben wir auf jeden Fall spannende Erkenntnisse gemacht. Das befindet sich aber auch alles noch im kleinen Rahmen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil wir erstmal wissen wollten, mit, keine Ahnung, einigen 100 Leuten, ich sag mal von einer ja, 4-stelligen Anmeldezahl, haben wir dann irgendwann allen Leuten die Mail rausgeschickt, ihr könnt euch die Beta jetzt runterladen, nachdem wir sukzessive erstmal 50, 100, 200, 300 Leute draufgelassen haben, weil wir gucken mussten, dass das Ding natürlich auch stabil bleibt. Macht man da auch wieder Erkenntnisse und Learnings. Und es war uns bewusst, dass jetzt nicht mal eben eine statische Beta, die es jetzt gerade auf jeden Fall noch ist, weil wir sonst super viel Geld an Provider-Kosten für die ganzen Daten, die man ja auch irgendwo einkaufen muss, bezahlen müssten. Sind das natürlich Sachen wie, okay, wir sind nicht im App Store, die Leute bekommen eine E-Mail und wenn man dann mal überlegt, auf wie viele Klicks irgendwie das sind, bis die Leute die App haben, dann verliert man natürlich welche von, ich gehe auf die Website, ich melde mich an, ich bekomme eine Bestätigungs-E-Mail, ich lade mir Testflight runter, ich muss darauf gehen, die Wiki-App suchen, die dann runterladen, mich nochmal registrieren und bin dann auf diesem Step quasi, ist es natürlich klar, dass irgendwie die Conversion Rate jetzt nicht bei über 50% liegt von den Leuten, die sich dafür interessieren oder sonst was. Die ist bei uns, glaube ich, knapp ein Drittel circa. Ich glaube, ein bisschen drunter. Und der zweite Punkt, der auch irgendwie jetzt der Punkt ist, wo wir operativ am Product am meisten dran arbeiten, ist, wir wollen ja nicht nur, dass die Leute auf unsere App kommen, weil sie jetzt gerade akutes Bedürfnis haben, irgendwie sich zu inspirieren oder anregen zu lassen und irgendwelche neuen Investmentideen zu finden oder sich konkret zu informieren über eine Aktie, sondern eben auch, um sich einfach berieseln zu lassen und halt so eine Art personalisierten Feed zu haben, auch auf die eigenen Investments etc. Das ist natürlich gerade noch nicht da und das merkt man auch. Ich sag mal, die Leute kommen 5, 6, 7 Mal wieder und verbringen dann ordentlich Zeit. Es ist aber nur eine begrenzte Anzahl an Aktien gerade drauf. Ich glaube, 70-80% irgendwas dazwischen swipen dann einmal alles durch. Und wenn die Leute einmal drauf sind, ist es auch immer so, dass sie rumdandeln und länger draufbleiben. Aber wenn es halt einmal durch ist, dann verlieren wir die Leute halt auch schnell wieder, weil natürlich kein neuer Content zum aktuellen Zeitpunkt da ist.
Kannst du ein bisschen was noch dazu erzählen, zu der App selber? Also welche Features habt ihr mit drin, beziehungsweise was kann ich damit machen? Was sind meine Nutzen, wenn ich mir jetzt und ich die App runterlade? Was ist das Nutzenversprechen, das ihr damit ausgibt? Was sind meine Vorteile, wenn ich euch nutze?
Ja, super gerne. Also wie ich eingangs oder eben vielleicht schon mal ein bisschen erzählt und erwähnt hatte, ist unser Ziel einfach, ist vor allen Dingen der Generation Z und der Millennials, der verwöhnten Infotainment, digitalen Social Media Generation, es eben möglich zu machen, sich innerhalb von 5 bis 10 Minuten über diverse Investments oder Anregungen oder Ideen informieren zu können, seien es Aktien oder ETFs oder andere an der Börse handelbare Assets. Und wir haben so den Ansatz verfolgt, dass wir erstmal die alte Finanzwelt quasi, wie du im Intro auch schon gesagt hattest, die ganzen konservativen Informationen, die natürlich direkt von den Unternehmen kommen, die reported werden, seien es Kennzahlen oder andere Sachen, so aufbereiten wollen, dass es für junge Menschen attraktiv ist oder vor allen Dingen interpretierbar, dass es vergleichbar ist, dass Kennzahlen vergleichbar sind mit Konkurrenten, dass man irgendwie schnell sehen kann, in dieser Technologie oder in dieser Branche möchte ich gerne auf das Pferd setzen, weil ich verstehe das Produkt, ich verstehe die Vision und ich sehe oder kann zumindest ganz gut die verschiedenen Kennzahlen miteinander vergleichen und abschätzen. Und das ist irgendwie so in a nutshell die eine Seite, die wir bieten wollen. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie mittlerweile Finanzpodcast mit Millionen von monatlichen Klicks und Hörern. Es gibt Twitter, Reddit, es gibt Instagram-Seiten mit hunderttausenden Abonnenten, die wertvollen Content produzieren, die Analysen hochladen und die Leute feiern es ab. Auf der Seite gibt es aber halt auch irgendwie 2 kleine Probleme. Und zwar hat man da nicht diese Qualitätssicherung. Du weißt, weil jeder kann im Endeffekt alles posten, interpretieren, schreiben, was er oder sie möchte, und das ist vor allen Dingen für Beginner oder Beginnerinnen oft ein ziemlich großes Problem, dass man zu leichtgläubig einfach aus dem Bauchgefühl heraus dann irgendwelche Trades abwickelt, obwohl man irgendwie noch gar nicht verstanden hat, was oder ist überhaupt eine Strategie oder wie gehe ich das Ganze vielleicht irgendwie an. Und auf der anderen Seite, das viel größere Problem an der Geschichte ist, dass irgendwie super viel von diesem wertvollen Content verloren geht, weil ich kann nicht, ich möchte da rein investieren und ich kann dann nicht einfach suchen und ich weiß nicht, in welchem Podcast, in welchen 20 Minuten genau irgendwie die Analyse oder der Content ist, den ich gerade brauche. Ich weiß nicht, wo ich das auf Twitter, auf Instagram finde. Es ist alles da, aber ich habe irgendwie nicht die Möglichkeit zu suchen, und genau diesen großen Painpoint quasi nehmen wir auch mit in Angriff, und wir aggregieren quasi oder wir lassen diese beiden Finanzwelten bei uns auf einer Plattform verschmelzen, sodass du wirklich eine Karte quasi hast in diesem Aktien-Tinder, was wir anbieten, wo ich vielleicht gleich auch nochmal 2-3 Worte zu sagen kann, damit das ein bisschen verständlicher ist. Und man dann wirklich die ultimative Investment-Experience hat, um sich genau alles zu holen, was man haben möchte.
Also im Großen einmal zusammengefasst, ihr entwickelt eine App, über die ich zum Beispiel eine Aktie wie Tesla alle Informationen, die es draußen kommt, über alle Medien und alle Kennzahlen gut aufbereitet und verständlich aufbereitet finden kann und mir dadurch einen sehr guten gesamtheitlichen Ansatz ein Bild davon machen kann. Das große Problem ist ja, oder zumindest sehe ich das so, wenn man deine Meinung drauf, dass jetzt die Neo-Broker, die jetzt gerade alle auf dem Markt kommen, wie Scalable Capital oder Trade Republic, dass sie sehr stark nur das Investieren vereinfachen. Also viel, viel mehr Menschen, die jetzt auf einmal viel einfacher, auch jüngere Generationen, den Zugang bekommen, der nicht mehr so kompliziert ist und schnell einfach investieren. Aber der Educational Aspekt oder zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist, wird dort beispielsweise gar nicht berücksichtigt. Und das ist ja etwas, was ihr sehr stark jetzt eben lösen wollt oder angeht, um über diesen Educational Aspekt jungen Menschen vor allem bessere und besser aufbereitete Informationen zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Der ganze Neo-Broker-Aspekt, den du gerade so schön, dass du es aufgegriffen hast, weil es ist ja eigentlich mega schön, dass es diese Neo-Broker gibt und dass es so, dass diese ganzen Hürden so niedrig sitzen mittlerweile und dass das Ganze demokratisiert ist und dass irgendwie jeder und jede innerhalb weniger Minuten sich ein Portfolio anlegen kann und die Möglichkeit hat, an diesen Märkten zu guten Konditionen und mit geringen Summen und Beiträgen irgendwie zu partizipieren. Aber genau wie du gesagt hast, hat man irgendwie immer diese krassen Asymmetrien. Das ist halt überall so, wenn man das auf den Startup-Kosmos bezieht und ich sage, ich möchte in ein Startup investieren, dann ist es die Rolle des Startups, dem Investor oder der Investorin so viele Informationen und Daten zu geben, sodass er oder sie das bestmöglich einschätzen kann, okay, ist das ein Investment für mich, möchte ich das machen oder nicht? Und im Endeffekt haut der Notar den Hammer drauf und das ist das, was die Neobroker wie in Trade Republic und Scalable Capital auch machen. Und alles, was davor kommt, irgendwie mit den Informationen und Daten versorgt zu werden und diese interpretieren zu können, ist irgendwie ziemlich auf der Strecke geblieben bis jetzt. Wir setzen vielleicht nicht komplett vorne an, also wir machen jetzt nicht das, sind jetzt nicht das Duolingo für Finanzen irgendwie und erklären die ganzen Basics. Da sind auch gerade schon ein paar andere coole Startups auch in Deutschland auf jeden Fall dran mittlerweile. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Lösungen, die da in den nächsten ein, zwei Jahren so auf den Markt kommen werden, aber wir sind quasi unmittelbar dahinter und geben halt irgendwie diesen Werkzeug, versuchen diesen Werkzeugkasten in die Hand zu geben. Wenn du dich für das Thema interessierst, dann wirst du keine einfacher verdaulichen Informationen oder verständlichen Informationen finden als bei uns. Und das ist irgendwie der Approach, den wir verfolgen.
Dann noch eine Frage, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Weil die App wird ja nicht kostenpflichtig sein, vermute ich.
Nee, das war auch so ein Punkt. Ich meine, wir sagen, das ist uns so super wichtig, dass vor allen Dingen die jungen Menschen diesen Zugang haben, sich irgendwie anständig eine Strategie bauen zu können. Vor allen Dingen jetzt gerade in so einer Marktphase, wo es wichtiger denn je ist, auch diesen psychologischen Aspekt zu haben, zu wissen, okay, ich investiere Geld da rein, ich habe einen Sparplan auf Aktie XY, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich dahinter stehe und weil ich perspektivisch an die Company glaube. Und gerade bei so volatilen Märkten stärkt das, glaube ich, im Verbund mit diesen ganzen aufklärenden Podcasts etc. noch deutlich besser das Verständnis unserer Generation irgendwie nicht willkürlich oder nicht irrational zu handeln und irgendwie Verluste einzufahren, wo es deutlich intelligenter wäre, die über einen langen Zeitraum einfach zu halten, die Werte, als dass es früher so war. Und das ist uns super wichtig, wenn wir da auch nur einen Funken zu beitragen können, irgendwie bei der breiten Masse diese Aktienkultur zu stärken und eben die Leute zu enablen, dran zu bleiben und das so rumzumachen, dann wäre es natürlich fatal, wenn wir gesagt hätten, wir schieben eine Paywall davor und die müssten ein Abo zahlen. Wir haben den großen Vorteil, vielleicht da jetzt kurz zu dem Akzent hin, ne? Wir haben uns dazu als Oberfläche entschieden quasi, weil die Leute Swiping und Gamification natürlich sowieso irgendwie cool finden, aber uns das viele Sachen ermöglicht. Also mit dem Liken und Disliken von diversen Werten und Aktien werden Algorithmen gefüttert. So können wir mit so einem Leitplankensystem quasi immer stärker auf Präferenzen von individuellen Nutzern und Nutzerinnen zugehen, ohne denen was vorzuenthalten, aber einfach um zu schauen, okay, denen das spannender zu machen und die besser kennenzulernen. Außerdem kann man perspektivisch mit Freunden, Freundinnen, Friends und Family halt eben matchen und sich dann sehr effektiv mit vertrauten Personen und zwar nicht mit großen Communities, sondern eben mit den Leuten, auf deren Zweitmeinung man vertraut oder die man gerne hätte, mal schnell innerhalb von ein, zwei Minuten über Investments oder über Investmentideen sehr präzise und effektiv austauschen. Und da irgendwo spielt halt überall der monetäre Aspekt mit rein. Wir werden durch das anonymisierte Tracking unserer Nutzer und Nutzerinnen haben wir natürlich ein sehr gutes Verständnis davon, was denen so gefällt, woran die investieren, wie die sich verhalten, welche Branchen, welche Technologien denen gefallen. Und so können wir natürlich ziemlich gut targeten und denen auch Finanzprodukte vorschlagen, wie zum Beispiel ETFs, die genau zu den Technologien passen, die ihnen gefallen oder andere Finanzprodukte. Und das alles kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in einem Instagram-Feed oder wie auf TikTok. Also du hast die Advertisings, wenn sie kommen, schön personalisiert und auch in das Gesamtkonstrukt der App mit eingearbeitet, sodass es jetzt nicht auffällt und wenn es einen nicht interessiert, dann kann man weiterwischen. Dass die User Experience auch auf gar keinen Fall eingeschränkt wird.
Benötigt ihr in der Form eine BaFin-Lizenz? Also ich vermute mal im ersten Schritt erstmal nicht, aber gerade wenn es so ein bisschen in diesen Advising-Bereich geht, also Robo-Advising, sag ich mal, wo ja gewisse Sachen analysiert und vorgeschlagen werden, benötigt man ja meistens gewisse regulatorische Vorschriften, die man beantragen oder sich zertifizieren lassen muss.
In den Bereich Robo-Advising wollen wir gar nicht, also den wollen wir eigentlich gar nicht tangieren. Okay. Ich finde das super interessant. Da ist auch immer die Frage, ist ein anderes Thema, aber wo ist da so wirklich die Perspektive? Ich meine, du kannst in deinen Predictions immer besser werden, aber im Endeffekt holen die sich immer wieder gegenseitig ein etc. Aber was wir eigentlich nur machen wollen, ist, wir setzen eine Gewichtung. Also wir sagen nicht, okay, wir beraten irgendwelche Leute, weil Person XY jetzt 6 Logistikunternehmen gedisliked hat, streichen wir die raus und zeigen dem diese Investment Opportunities nicht mehr, sondern die Wahrscheinlichkeiten ändern sich einfach nur, so dass man, das meinte ich eben mit Leitplanke, so ein bisschen wegweisend in die Richtung gehen kann der individuellen Interessen und Präferenzen. BaFin, das Thema wird natürlich relativ schnell spannend, wenn wir den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir enablen euch, wir holen euch ab am Start irgendwie in der Customer Journey, in eurem Inspirations- und Informationsprozess, dann wollen wir euch ermöglichen, individuell zu eurem Depot und Portfolio jeden Tag eure News zu bekommen, eure Social-Media-Beiträge, damit ihr immer drauf gehen könnt, genau wisst irgendwie, was bei euren relevanten Themen so Sache ist. Dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Step, und zwar, dass man auf Wiki im Endeffekt natürlich auch handeln kann und dass man seine Werte hat, um eben das ganze Ding rund zu machen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Da kann ich jetzt noch nichts Näheres verraten. Da wird in den nächsten 3, 4, 5, 6 Monaten von unserer Seite auf jeden Fall auch noch was Cooles kommen. Und dann perspektivisch wird natürlich auch die Lizenzierung und die ganze BaFin-Geschichte relevant, aber da müssen wir selber jetzt erstmal in unseren Lösungen tüfteln und dann schauen wir weiter.
Super. Vielleicht jetzt nochmal eine persönliche Frage, wenn sich Startups bei dir oder bei euch irgendwie melden können und ein bisschen was von euch zu erfahren, wo würdest du sagen, könntest du die besonders gut unterstützen? In welchen Themen oder welchen Bereichen?
Ich glaube, das ist immer relativ, wir haben halt irgendwie unsere Erfahrungen gemacht, sind aber, würde jetzt auch nicht sagen, dass wir super qualitativ oder Rockstars schon sind in irgendeinem speziellen Bereich, aber ich glaube, irgendwie ein paar gelernte Sachen mitzugeben, schadet nie, oder einfach genau wie du gesagt hast, eben proaktiv aufeinander zuzugehen und eben dieses Sparring zu haben. Ich meine, wir sind natürlich sehr B2C fokussiert in dem, was wir machen, stehen auch vor Challenges, wie einer Community aufzubauen. Natürlich, unser Außenauftritt wird perspektivisch jetzt, sobald wir einmal im App Store gelauncht sind, super wichtig. Und wenn ihr euch mit den ganzen Sachen irgendwie beschäftigt, wenn das auch Geschichten sind, mit denen ihr euch viel auseinandersetzt, meldet euch super gerne und jederzeit bei mir, entweder direkt oder sonst einfach über Friedrich. Und was ich auch gerne noch sagen würde, wäre, dass wir auch über das Hive beispielsweise so ein Open-Door-Format haben, was alle 6 bis 8 Wochen stattfindet, wo alle, vor allen Dingen auch jungen Startups aus Münster, herzlich eingeladen sind, wo wir von unserer Seite auch mit Coaches und Mentoren aus dem Reach und dem ganzen Verbund einfach dafür sorgen wollen, dass es eben diesen Austausch gibt und dass eben das Ökosystem geöffnet wird, weil wie ich oder wir aus eigener Erfahrung auch wissen, den ersten Fuß erstmal da reinzubekommen und Part zu sein und die ganzen Menschen kennenzulernen, auch oft gar nicht mehr so einfach ist. Und auch wenn das für euch als junges Gründungsteam interessant klingt, dann meldet euch super gerne. Wir freuen uns auf alle spannenden Ideen und Startups.
Das ist schon quasi der perfekte Abschluss. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört das, es tut sich hier einiges in Münster, in der gesamten Gründungsszene. Wir sind alle sehr gespannt, welche neuen Startups hier auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hier aufploppen werden. Erst nochmal an dich, Lukas. Schön, dass du heute hier warst. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir sind auch sehr gespannt, was die nächsten Nachrichten von euch sein werden.
Ich habe zu danken. Ich hatte auch mega viel Spaß und ja, ich bin auch mal gespannt, was die zweite Jahreshälfte in Münster so bringen wird.
Werden wir dann bestimmt hören.
Sehr gerne. Das werdet ihr.
Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des Reach Podcasts. Bis dahin, lass uns die einmal hochkrempeln und packen wir es an.
Das war der Reach Podcast. Create Future Together.